Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Heute mit einem Kritikergespräch. Im Studio begrüße ich herzlich Tobias Lehmkuhl, Kritiker aus Berlin, und Katharina Teutsch, Kritikerin aus Berlin. Wir sprechen über zwei Bücher, die nicht ganz zufällig, also Romane, zwei Teenager als Zentralfiguren haben und die Perspektive junger Menschen auf die Welt einnehmen. So viel kann man, glaube ich, vorweg sagen. Der eine Autor heißt Thomas Klupp und sein Roman heißt Wie ich fälschte, Log und Gutes tat. Der andere, ein altbekannter Autor aus Österreich, Wolf Haas, das ist der mit den Brennerkrimis. Sein neuer Roman heißt Junger Mann. Beginnen wir mit Thomas Klupp, Tobias Lehmkuhl. Der Titel Wie ich fälschte, Log und Gutes tat verrät im Zweifel sehr viel. Was verrät er uns schon?
Ich habe mich das am Ende des Buches auch gefragt, deswegen würde ich mir die Antwort vielleicht einen Moment lang aufsparen und erstmal erzählen, dass es sich bei diesem Buch um eine Art Tagebuch handelt. Nicht nur um eine Art, es kommt als Tagebuch daher und umfasst etwa 3 Monate aus dem Leben der Hauptfigur Benedikt Jäger, der in der oberpfälzischen Provinz lebt und ein gut begütertes Familienleben dort führt. Und dieses gut begüterte führt dann aber auch jetzt eben zum Titel, um quasi seine Einnahmen aus Mutters Kasse auch beizubehalten und weiterhin Mutters Liebling zu sein, muss er zum Beispiel seine Noten etwas, sagen wir, zensieren. Also er hat sich eingeloggt ins Schulsystem und es geht also, die Warninformationen gehen an der Mama vorbei und landen gleich bei ihm auf dem teuren Smartphone. Und da kann er der Mama dann hinterher sagen, er hat eine 1 gehabt, auch wenn es doch nur eine 4 war.
So wie Sie es erzählen, ist es eigentlich das langweiligste Buch der Welt, vielleicht nicht für einen 12-Jährigen, der gerade sozusagen anfängt zu lesen. Also er fälscht seine Noten für die Schularbeiten, schreibt die Schularbeiten manchmal ganz ab, aber es steigert sich ein bisschen sozusagen seine Betrügereien mit der Komplexität der Lehrer und der Schule und ihm auf die Schliche kommen, muss er schon ein bisschen mehr tun. Aber erschöpft sich das Ganze weitgehend in der Betrügerei und ihren Folgen oder hat der Roman auch eine andere Dimension, Frau Teutsch?
Also es bleibt natürlich nicht beim Fälschen von Schulnoten, das wäre in der Tat ein bisschen langweilig. Also das große Thema dieses Romans, die Frage, die wir nachher diskutieren können, ist tatsächlich, ob es so ein großes Thema ist. Aber das, was Thomas Klupp wollte, ist einen Roman zu schreiben, der den Fake und die Verlogenheit zum Thema hat. Und der junge Protagonist ist nicht der Einzige, der hier fälscht und faked, sondern seine eigene Mutter zum Beispiel, die ihre bäuerliche Herkunft verschweigen will und einen Arzt geheiratet hat und der eben in sehr großbürgerlichen Verhältnissen lebt oder zumindest vorgibt zu leben, die hat dann immer so Lesekreise und so weiter, die sie bei sich zu Hause abhält und bittet dann ihren Sohn, der dann damit sein Taschengeld auch aufbessert, entsprechend irgendwie die TV-Total-Zeitschrift verschwinden zu lassen, also alle Spuren kleinbürgerlichen, akulturellen Lebens, damit sozusagen dieser Haushalt besonders kunstaffin, intellektuell und eben großbürgerlich bourgeois wirkt. Also die Mutter, dann erfahren wir später im Buch auch noch, dass die Oma auch gelogen und gefaked hat, nämlich bis zur Entbindung ihre eigene Schwangerschaft, die außerehelich passiert ist, was im katholischen Bayern ein Skandal war. Sie hat versucht, das zu vertuschen. Also das ist sozusagen das große Leitmotiv, das uns durch dieses Buch begleitet.
Erzählt, technisch gesehen hat das ja was Zwingendes, das so zu tun, weil das Lügen und Fälschen des Gymnasiasten ja davon abhängt, dass er eine Instanz kennt, vor der das zwingend notwendig ist. Sonst könnte er ja sagen, was interessiert mich das als coolen Typen, ja? Dass irgendwie mit meiner Note jemand hadert. Aber die Mutter tut's. Das ist für einen 14-Jährigen ja nicht selbstverständlich. Also muss die Mutter rein erzähltechnisch extrem gestärkt werden. Sie haben es jetzt andeutungsweise gesagt, dass die Muttergeschichte, wird die eigentlich jetzt erzählt, damit dass diese Coming-of-Age-Geschichte plausibel wird? Oder hat das eine eigene Dimension, dass in der Familie selber das soziale Image Bildung eine einzige Fälschung ist?
Also natürlich, der Vater ist überhaupt nicht anwesend. Der ist Arzt und offenbar 24 Stunden am Tag im Einsatz. Der tritt nicht auf, daher auch die enge Mutter-Sohn-Beziehung hier. Und der Sohn versucht natürlich schon, auch weil er seine Mutter liebt, sie immer wieder zu decken. Aber Sie sagten gerade Coming-of-Age-Geschichte und ich bin mir gar nicht sicher, ob das eine Coming-of-Age-Geschichte ist. Schon der Titel deutet ja an, dass es sich hier um eine Entwicklungsgeschichte handelt, ja, wie ich fälschte, log und Gutes tat, also so als würde aus dem Fälschen und Lügen etwas Gutes dann schließlich hervorgehen. Aber das hat sich für mich in dem Buch nicht ganz erfüllt. Ich sah keine Entwicklung da drin. Also die Hauptfigur, dieser Ich-Erzähler Benedikt Jäger, der tut das schon aus Überzeugung, auch das Fälschen und Lügen. Das ist ihm manchmal etwas unangenehm und ich habe mich durchaus an eine eigene Jugend erinnert, ja, dass man absolut amoralische Dinge tut, aber deswegen nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen hat. Und das hat er auch nicht.
Interessante Frage, ob es diese Entwicklung gibt. Also rein plottmäßig, Frau Teutsch, würde ich sagen, gibt es sie ja, weil am Ende, wir dürfen jetzt nicht spoilern, alles verraten, aber am Ende ruft er sozusagen den Krankenwagen an, um jemanden zu retten, den er selber ins Unheil gestoßen hat. Und damit bringt er sich selber in größte Gefahr, das ganze Lügengebilde zu zerfetzen. Das ist wahrscheinlich das Gute im Wesentlichen, was gemeint ist im Titel. Aber darüber hinaus muss man auch sagen, dass seine eigenen ganzen Lügen immer Folgen sind von einer Ursprungslüge. Er hat das irgendwann mal angefangen, er kommt nie mehr da raus, weil er immer alles korrigieren muss, was innerhalb dieses Lügengebildes ist ja bekannt, dass er lügt, sehr intelligent sein muss, weil die Folgen von Lügen so divers sind, dass man sie kaum zusammenhalten kann. Insofern steht er unter einem Zwang, weiterzumachen, weiß aber eigentlich die ganze Zeit, dass er etwas tut, was nicht okay ist. Also es gibt sozusagen so ein moralisches Unterfutter und zwei Dinge belegen eigentlich, wenn man so will, die Güte. Das ist der Mutterbezug, der unabdingbar ist für alles und das Ende, das man weiß und gezeigt wird, plotmäßig zumindest, dass er, wenn es hart auf hart kommt, die Humanität bevorzugt.
Ich würde dem Tobias Lehmkohl an der Stelle wirklich recht geben. Ich finde, es fehlt in der ganzen Story ein bisschen die Fallhöhe, weil die Lüge und der Fake wird hier so ein bisschen zynisch schon fast als Selbstzweck inszeniert. Das hat sich relativ schnell erschöpft. Wir erleben eben keine Entwicklung zu einer Moralität hin oder zu einer noch größeren Amoralität. Das Ganze hat keinen Abgrund. Es hat keine moralische Konsequenz. Es fehlt einfach so ein bisschen die Fallhöhe. Und da habe ich mich am Ende gefragt, ja, ein Entwicklungsroman ist es nicht. Es ist kein klassischer Coming-of-Age-Roman, wo ein junger Mensch sozusagen erstmal auf krummen Wegen dann irgendwie das Richtige tut am Ende. Mich hat das irgendwie ziemlich schnell gelangweilt und vielleicht sollten wir auf eine Sache noch zu sprechen kommen. Die Sprache dieses Romans ist auch sehr besonders. Vielleicht sagt lieber Tobias Lehmkohl da nochmal was dazu.
Das ist eine Jugendsprache oder vielleicht auch eine inszenierte Jugendsprache. Also es kommt eine ganze Menge so krasser Sprüche da drin vor. Zum Beispiel irgendwie...
Ununterbrochen. Also
ununterbrochen,
das besteht aus einer Diktion der krassen Sprüche, das ganze Buch.
Ja, ich nenne mal ein Beispiel. Ein Heißluftballon wird gezündet und dann sagt einer der Kumpels, der Hauptfigur, boah, voll Irak hier. Ja? Und sowas kommt tatsächlich am laufenden Band. Und da habe ich mich gefragt, sind wir drei, die wir jetzt hier im Studio sitzen, überhaupt die richtigen Adressaten für das Buch? Und ich glaube, dass es anders als das Buch, über das wir noch sprechen werden, es sich hier eher um ein Jugendbuch handelt. Ich kann mir vorstellen, dass Jugendliche, die das lesen, das eben auch voll Irak und voll krass und voll interessant finden und sich vielleicht auch wiederfinden. Aber es ist nicht der belletristische Roman, als der er jetzt so per Cover, per Verlag ausgegeben wird.
Ich weiß aber auch nicht, ob es wirklich als Jugendroman funktionieren würde, weil dafür der Erzähler dann zum Teil schon wieder zu viel weiß. Also er stellt manchmal so Reflexionen an, wo man dann doch wieder den 40-jährigen Autor durchspürt, der eine Menge eben schon über das Leben weiß, über die Hintergründe seiner Großmutter und so weiter, über die Last einer unehelichen Schwangerschaft. Also er reflektiert auf eine Art und Weise, wie ein 15-Jähriger niemals reflektieren würde.
Dann muss man vielleicht auch was zur Erzählsituation sagen. Am Anfang jedes Kapitels spricht der jemanden an, uns zum Beispiel an und sagt, wie fange ich denn jetzt einfach mal an? Wo stehe ich denn jetzt? Was ist denn gerade passiert? Ich komme ja gar nicht durch, was gerade passiert ist und muss sich erstmal in so einem Wust von überwältigt sein, zurechtfinden und sucht dann so langsam seinen Weg, um zu erzählen, was passiert ist, was dem Ganzen natürlich einen sehr spontanen Zug gibt, den er versucht, im ganzen Duktus hier durchzuhalten. Und meines Erachtens ist ja sozusagen diese Spontanität verbunden mit der Sprache und gleichzeitig mit einem relativ präzisen Aufbau des Ganzen, auch dramaturgisch, auch plotdramaturgisch. Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein großes Buch, das nicht, aber das ist ihm eigentlich ganz gut gelungen.
Aber die Kehrseite dieser Spontanität, und das ist das, was mich auch etwas gestört oder befremdet hat im Buch, ist eben, dass es keine klare Handlung gibt, ja, keine rote Linie. Also es kulminieren ein, zwei Dinge am Ende, aber vorher sind es wirklich sehr lange Tagebucheinträge, jeweils 20, 30 Seiten lang, wo dann der Nächste womöglich gar nichts mehr zu tun hat mit dem darauffolgenden.
Okay, das kriegen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr gelöst. Das hat mir gerade gut gefallen, dass man fast bis zur Hälfte des Buches lesen musste und dachte, es ist eine Episodenaneinanderreihung. Und auf einmal nimmt das richtig Zug auf, auf einmal wird es dramatisch, wird es spannend und nichts von dem, was vorher schon mal vorkam. Nichts bleibt quasi am Ende nicht wesentlich für das, was passiert. Das fand ich dann ganz gut. Er hat es eigentlich eingeholt, dieses zufällige Additive vom Anfang. Aber wir werden es jetzt nicht klären. Ihnen hat es weniger gut gefallen als mir, ganz offenbar. Und es wurden schon Hinweise gemacht auf ein anderes Buch, das es besser macht. Dazu muss es stark vergleichbar sein. Deswegen sage ich nochmal, wir haben jetzt gesprochen über Thomas Klubs Roman Wie ich fälschte, log und Gutes tat. Er ist im Berlin Verlag erschienen, umfasst 256 Seiten und kostet 20 Euro. Das andere Buch, das Vergleichbarkeiten aufweist mit Thomas Klubs Roman, heißt Junger Mann und ist von einem alten Recken, würde ich fast sagen. So lange begleitet er mich schon, habe mit Begeisterung die Kassette mit 6 Brenner-Krimis von, glaube ich, vor 20 Jahren schon gelesen. Wolf Haas, danach auch einige nicht kriminalähnliche Bücher geschrieben, wie Missionarsstellung und Das Wetter vor 15 Jahren.
Die inzwischen auch schon wieder ein eigenes Genre bilden mit den sogenannten Nicht-Brenner-Romanen.
Genau, also alles, was er tut, ist sozusagen sofort kategorisierbar, weil er tatsächlich ein wiedererkennbarer Autor ist mit einer ganz eigenen Haltung zur Welt, kann man fast sagen, nicht nur einem Stil. Was tut er in Junger Mann, Frau Teutsch?
Also hier, finde ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass man es mit einem Coming-of-Age-Roman zu tun hat. Wir haben es mit einem jungen Helden zu tun, in dem Fall einem 12-jährigen österreichischen Internatsschüler aus der Provinz. Es gibt gewisse autobiografische Parallelen zur Herkunftsgeschichte des Autors. Dieser junge Mann, der auch keinen Namen hat im Roman, einfach immer nur der junge Mann genannt wird, der jobbt an einer Tankstelle. Die Kunden nennen ihn ironisch Junger Mann. Manchmal auch Fräulein. Er ist ziemlich übergewichtig, das ärgert ihn natürlich und er nimmt sich in diesem Sommer vor, abzunehmen, sehr zum Schrecken seiner Mutter. Aber er hat sich das in den Kopf gesetzt und zieht es gewissermaßen ab diesem Sommer durch. In diesem Sommer trifft er auch eine junge Frau, die ist so etwa 8 oder 9 Jahre älter als er, Elsa. Das ist die Frau eines Fernfahrers, der immer nach Teheran durchbrettert, der Joe. Der Joe ist wiederum der ältere Bruder.
Joe, muss man sagen. T-S-C-H-O, das ist nicht ganz unwichtig.
Genau, der Joe. Das ist der Bruder eines alten Kumpels, eben auch des jungen Mannes. Und man kennt sich irgendwie, man wohnt einige Dörfer voneinander entfernt. Die Elsa ist also die Frau des Joe und die taucht jetzt öfter in ihrem Renault R4 an der Tankstelle auf und flirtet so ein kleines bisschen kokett mit dem jungen Mann und er ist natürlich in Liebe entbrannt und nun hat er sich vorgenommen, erstens die Elsa zu erobern und zweitens abzuspecken.
Ja, es ist ein humorvoller Roman, wie alle Romane von Wolf Haas schon das Grundsetting hat, so versteckte humoristische Züge. Zum Beispiel spielt das Mitte der 70er Jahre, mitten in der Ölkrise, wird gesagt, und er arbeitet an der Tankstelle. Und der Tankstelle ist der Hauptort der Handlung, wo gerade eben nicht getankt werden soll. Das sind so verkappte Witze sozusagen.
Ja, die Energieferien, die es tatsächlich damals gegeben hat, die dazu da waren, damit die Fabriken und die Schulgebäude und so weiter energetisch niedrig operieren, die haben ja gerade dazu geführt, dass die Leute Ausflüge machen und deswegen waren die Tankstellen wiederum gut frequentiert.
Zudem, und das muss man auch erstmal wissen, kommen die viel häufiger als sonst zu den Tankstellen, weil sie nur in kleinen Portionen tanken. Und da freut sich natürlich der junge Mann als Tankwart. Er kriegt dann immer viel mehr Trinkgeld. Je häufiger und je mehr Leute kommen, desto mehr Trinkgeld bekommt er.
Der Held ist 13. Im Roman vorhin, über den wir vorhin gesprochen haben, war der Held 14. Mhm. Ja, in dem Alter sieht man die Welt anders. Also man könnte auch sagen, es ist ein ganz anderes Universum, in dem sie leben. Aber eigentlich könnte man als Erwachsener sagen, man nimmt die Welt anders proportioniert wahr. Man hat Furcht oder Angst vor Dingen, die man später nicht hat. Die Liebe ist riesengroß, die Sehnsucht ist so groß, dass die Welt verschlingend ist. Ja, man könnte sich verzehren, wenn man beim Anblick eines Lächelns einer Frau. Also die Proportionen sind bei beiden sehr, sehr stark verzogen. Auch hier ist zum Beispiel die Liebe etwas, was ihn vollkommen okkupiert, aus seinem normalen Raum herausreißt. Und wie erzählt Haas diese jetzt positive Verzerrung der Welt aus der Perspektive eines jungen Teenagers, vielleicht sogar im Vergleich zu Thomas Klubb? Das ist eine zugegeben etwas intrikate Frage.
Das ist eine wirklich intrikate Frage, weil, also ich muss sagen, die Hauptfigur bei Thomas Klubb war ja durchaus sehr selbstbewusst, ja, so mit den Abstrichen, die man in der Jugend dann vielleicht noch hat, aber die Hauptfigur von Wolf Haas ist ja doch recht ängstlich und er geht auch recht ängstlich mit dieser Liebe um. Also sie flirtet sehr offensiv mit ihm und das stürzt ihn in größte Verwirrnis. Also da kann er nicht mit umgehen und das war für mich auch ein kleines, also ich habe mich gefragt, inwieweit ist das glaubhaft, dass sie so offensiv, also sie ist 20, die Elsa, auch ja noch sehr jung, dass sie so offensiv mit ihm flirtet. Er kommt dann bei ihr ins Haus und da gibt es dann irgendwie, da muss er sich ausziehen, weil er irgendwie ganz nass geworden ist oder schmutzig geworden ist. Und er ist natürlich sehr, sehr schambehaftet und sie ist sehr locker, aber natürlich auch nur so locker, weil der Cho gerade auf Teheranfahrt ist. Man muss vielleicht auch noch sagen, der Cho ist so ein bisschen der Halbstarke oder auch der Halbseidene des Ortes. Also vor dem Cho muss man schon Angst haben, von dem darf man auch nicht erwischt werden.
Ja, er erinnert sich noch, wie er dann irgendwie mit seinem Moped angerast kam, quietschend, und er nicht nur etwas völlig erschrumpft.
Ja, und egal, was der Cho sagt, man hat immer das Gefühl, er scheißt einen an. Ja. Ja, also das ist die
er muss gar nichts sagen, die Bewegung der Oberlippe reicht, um jeden einzuschüchtern, bis er ein Zwerg wird. Und dieser Cho ist natürlich immer mit Elsa vorhanden. Insofern ist er in einer schwierigen Situation, wenn er Elsa so nahe kommt.
Umso erstaunlicher, um jetzt nochmal auf den Aufbau des Romans zu sprechen zu kommen, dass ab der Hälfte des Romans nicht mehr die Elsa die Hauptfigur für den Erzähler ist, sondern der Cho, weil der Cho plötzlich von ihm möchte, dass er mit ihnen auf große Fahrt nach Griechenland geht. Und das hat dann, also da wird die Coming-of-Age-Geschichte so ein richtig, eine Road-Novel, so wie so ein Road-Movie. Und der junge Mann muss jetzt in den LKW steigen und mit dem Cho durch Jugoslawien und nach Griechenland brettern. Und dort soll er angeblich für ihn übersetzen. Dazu kommt es gar nicht. Und er entdeckt dann so manch dunkles oder auch helles Geheimnis vom Cho in Griechenland. Und da nimmt dann tatsächlich dieser Roman nochmal eine ganz andere Art von Fahrt auf, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, er hat Angst vor ihm, aber es geht auf eine bestimmte Weise gut mit den beiden. Was hat Ihnen an dem Roman besonders gut gefallen, Frau Teutsch?
Also das, was ich jetzt bei Thomas Klupp bemängelt habe, dass es irgendwie keine wirkliche Fallhöhe gibt, keine wirkliche Problematik, in die man sich so reinfühlen kann. Und man sollte nicht vergessen, dass sich aus der Sicht eines Teenagers solche Dinge, solche Probleme wie zum Beispiel die Liebe oder Übergewicht und Freundschaften und so, das fühlt sich ja alles wahnsinnig existenziell an. Das habe ich alles bei Klupp nicht gespürt. Bei Wolf Haas spürt man das sehr wohl. Und Wolf Haas wäre auch nicht Wolf Haas, wenn er nicht doch irgendeine Metaebene dort noch einziehen würde. Der Roman ist zwar auf Vorderhand irgendwie einfach gebaut, also er verzichtet auf metafiktionale Spielereien, selbstreferenzielle Spielereien oder konkrete Poesie, was auch schon in Wolf Haas Romanen vorgekommen ist. Aber es ist trotzdem ein Roman auch über die Sprache geworden, weil Cho ist der Mann der Gesten, der coole Hund, ungebildet. Das ist auch immer wieder Thema, 70er Jahre, österreichische Provinz, man hat das Meer noch nicht gesehen. Die Elsa möchte gerne Englischunterricht bekommen vom jungen Mann, der ein Internatsschüler ist. Also auch so dieser Unterschied zwischen dem Land und der Stadt.
Das ist sogar das Verbindungsglied, weil er Englisch kann, kann er dann mit Cho mitfahren. Er soll ihm helfen. Also Englisch ist die Verbindung zu Elsa und zu Cho.
Im Grunde ist der Cho das sprachlose Prinzip, also derjenige, der sozusagen nur mit der Oberlippe ein bisschen vibrieren muss, und dann hat er schon diesen Ausdruck, als würde er einem eine scheuern wollen, aber eigentlich kann der sich nicht ausdrücken, der kann auch nicht über Gefühle reden. Auf dieser ganzen Fahrt nach Thessaloniki wird kaum ein Wort gesprochen, und auf der anderen Seite der übergewichtige junge Mann, der aber sehr schlagfertig ist und der Englisch kann und der auf seine charmante Art und Weise nun diesen Joe zum Sprechen bringt. Wir wollen jetzt die Pointe nicht verraten, aber da passiert natürlich noch eine interessante Wolte am Ende mit dem Joe, und am Ende ist die Sprache dann doch dasjenige Prinzip, was sowohl den jungen Mann zu einem Mann macht, als auch vielleicht den Joe zu einem Menschen, als den wir ihn vorher so nicht erlebt haben.
Was ist mit den vielen Verweisen auf Chick von Wolfgang Herrndorf, die man lesen und hören kann rund um das Buch, vor allen Dingen jetzt von Wolf Haas? Auch über den Namen Joe hat man schon die Annäherung an Chick.
Ehrlich gesagt, das war mir nicht bewusst, Herr Winkels. Chick hatte ich jetzt nicht so dabei im Hinterkopf. Ich habe mich auch.
Junger Mann, Road Novel, also da.
Ja, nein, Sie haben völlig recht.
Befreiungsbewegung. Nein,
natürlich, natürlich. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal eben einhaken und bei der allgemeinen Angetanheit oder fast Begeisterung ein bisschen zumindest meine Bedenken auch äußern, weil ich fand, es war ein schöner, oder es ist ein schöner Roman. Es ist so etwas, was man vielleicht einen zärtlichen Roman nennen würde, aber er ist doch sehr verhalten. Es ist ein wirklich, ich finde, es ist ein kleiner Roman. Ja, und es ist nicht das, was man von Wolf Haas gewohnt ist. Es ist vielleicht auch schön, diese Alternative mal in seinem Oeuvre, aber sonst ist Wolf Haas doch immer etwas wilder, schärfer, härter.
Junger Mann ist ein kleiner Roman. Das ist doch mal ein klassischer Satz. Vielen
Über
Dank.
Einen dicken Teenager.
Mit einer Waage auf dem Cover des Buches gleich, damit wir wissen, wo es lang geht. Ja, vielen Dank, Tobias Lehmkohl und Katharina Teutsch, für diese Diskussion zweier Bücher von Thomas Klupp, Wie ich fälschte, log und Gutes tat, und von Wolf Haas, Junger Mann. Letzteres erschienen bei Hoffmann und Campe in Hamburg, kostet 22 Euro und hat 240 Seiten. Und das war der Büchermarkt für heute. Gleich nach den Nachrichten informieren Sie die Kollegen von Forschung aktuell über Neues aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich Hubert Winkels.